willkommen zum Podcast des Sprungs Kalte Wasser Life Balance für neue Führungskräfte. Bastian Vernion ist Projektleiter am Oberpfalz Startup Hub bei der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden. Wir kennen uns bereits aus mehreren gemeinsamen Projekten und ich freue mich sehr, dass du heute auf dem virtuellen Sofa bei mir bist, um über Leadership zu sprechen. Herzlichen Dank, dass du da bist und herzlich willkommen, Bastian.
Ja, vielen Dank auch, dass ich hier dabei sein darf.
Ja, heute soll es halt ja auch um das Thema Unternehmergeist für Führungskräfte gehen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, auf was wir alles kommen. Aber magst du uns gerade mal abholen, woher du kommst und wie du eigentlich zu deinem heutigen Job und zu deinem heutigen Engagement gekommen bist?
Okay, das ist natürlich bei mir jetzt eine etwas längere Geschichte. Also gut, dass wir hier 5 Stunden Zeit haben. Nein, Schmarrn. Also ich bin an der Ostbayerischen Technischen Hochschule am kürzen es besser OTH am Bergweiden ab, bin ich für den Bereich der Gründungsförderung mit zuständig. Das heißt, wir fördern und unterstützen halt Gründungsprojekte von Studenten, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder auch von Alumni, dass natürlich dann da auch in der Hochschulregion was vorwärts geht im sogenannten ländlichen Raum. Wie ich dazu gekommen bin, habe mich einfach auf den Job beworben damals. Ich habe tatsächlich schon relativ lange im Bereich Online-Marketing gearbeitet, war da auch bei einem Startup auch beschäftigt, also bei einem sehr kleinen Unternehmen. Und die haben damals halt auch jemanden gesucht, der jetzt nicht nur, sage ich mal, irgendwelche Projekte aufbauen und abarbeiten kann, sondern auch jemand, der das Ganze auch vermarkten kann, der die Leute halt eben auch für das Thema Gründung sensibilisieren kann. Mhm. Und da war es natürlich ganz gut, dass sich dann mit mir jemand beworben hat, der eben auch Ahnung hatte von Social Media, von wie man eine Homepage aufzieht, solche Geschichten.
Mhm. Ja, und wenn du jetzt an deine Arbeit heute denkst, was machst du da genau? Und was verbindet das Ganze, was du früher gemacht hast und das, was du jetzt machst?
Also sicherlich der Bereich, der es am meisten verbindet, ist der Bereich der Gründungssensibilisierung, wo man eben sagt, Homepage aufbauen, Social Media Content produzieren, auch mal ein bisschen auf die Suchmaschinenoptimierung achten, dann aber eben auch, das ist witzigerweise dann fast schon eine Verbindung zu meiner Studentenzeit, wo ich in der Fachschaft relativ viele Veranstaltungen organisiert habe oder im ehrenamtlichen Bereich, natürlich auch, dass man eben jetzt im Moment Online-Veranstaltungen, aber auch über früher, damals vor Corona, halt auch über größere, kleinere Veranstaltungen an den beiden Standorten, eben verschiedene Zielgruppen von Studierenden, von Mitarbeitern, dann irgendwie für das Thema überhaupt mal ranzieht und dann eben auch dafür begeistert, dass eben Gründung erstens für sie selber eine Option ist und zweitens natürlich auch bei uns vor Ort im, wie gesagt, etwas gefürchteten ländlichen Raum dann auch möglich ist.
Mhm. Hast du da eine Vision, wenn du gefürchteter ländlicher Raum sagst und Gründung? Gibt es da ein Ziel von dir?
Also die Vision wäre natürlich, dass die Leute sagen, Mensch, hier gibt es eigentlich alles, was ich in München kriege, an Unterstützung, an Infrastruktur etc. Das ist eigentlich quasi schon so. Aber es ist deutlich günstiger als in München und dadurch auch deutlich machbarer, was die Umsetzung von Ideen angeht. Und es ist deutlich angenehmer einfach, weil man einfach, es ist halt in München so, also ich nehme jetzt mal München als krassestes Beispiel. Ja. Da sind natürlich auch entsprechend viele, die diese Gründungsunterstützung beanspruchen wollen oder die zumindest versuchen, irgendwie hochzukommen. Das heißt, die Gründungsförderung, da muss halt extrem hart selektieren. Und bei uns ist es halt tatsächlich so, dadurch, dass wir jetzt eben natürlich keine Millionenstadt sind, ist es eher so, dass wir nicht selektieren müssen und entsprechend natürlich auch eher schauen können, okay, da kommt jetzt jemand, wie können wir den unterstützen? Und das ist eigentlich, dass wir diesen Vorteil behalten, aber wie gesagt, gleichzeitig den Leuten die Angebote machen können, dass sie wie in München halt, dass wir ihnen dann auch wirklich helfen können. Das wäre so meine Vision.
Ja, heute in dem Podcast soll es ja um Unternehmergeist für Führungskräfte gehen und spezifisch für neue Führungskräfte und so deine Learnings aus der Gründerberatung und ja, was wir da draus rausziehen können. Aber ganz kurz vorher, warum kommen die Leute zu euch und wer kommt da?
Also das ist relativ unterschiedlich. Meistens sind Studierende, die sagen, ich habe das jetzt irgendwie mitgekriegt, dass es euch gibt und ich hätte da eine Idee oder arbeite da tatsächlich an einem Gründungsprojekt. Also, und ja, so ungefähr, die wollen halt im ersten Moment, wollen die halt im geschützten Raum, wollen die halt Feedback haben. So ungefähr, was taugt das jetzt, was muss ich denn machen? Manche sind dann schon recht selbstbewusst. Da kommt dann die Frage, ja, wie ist das denn rechtlich, wenn ich gründen will? Oder ja, wo kriege ich denn jetzt erstmal die erste Kohle her, um überhaupt meine Unternehmen zu gründen? Aber das ist so sozusagen für viele wünschen sich da so eine Art, ich nenne es dann immer so ein bisschen Einphasen, dass man weiß, wo steht man denn jetzt überhaupt und wo kann ich jetzt dann hier ich nenne es mal, im regionalen Ökosystem meinen Platz finden?
Gründen erfordert ja auch Mut. Also ich meine, ich kenne das selber. Ich habe vor 2,5 Jahren gegründet. Warum gründen Menschen deiner Meinung nach? Und ja, besonders die Studenten, die sind ja noch relativ jung. Hast du da Erfahrungen damit?
Also, es ist natürlich nur ein Eindruck. Ich kann den Leuten nicht in den Kopf schauen, sage ich mal. Aber mein Eindruck ist schon, dass gerade Studenten sich denken, ja gut, jetzt studiere ich ja gerade noch und ich kann es ja mal probieren. Also, es ist ja nichts, wo ich jetzt sage, da geht mir jetzt total viel verloren, wenn es jetzt nicht klappt. Es ist jetzt natürlich sicherlich was anderes, wenn man 10 Jahre älter ist und vielleicht schon Familie hat. Und die wollen halt, ist so mein Eindruck, ihre Ideen halt auch verwirklichen, dass sie sagen, hey, ich hatte jetzt schon, also wir haben auch einen Master, da müssen die Leute einen Aufsatz schreiben, bevor sie zugelassen werden. Und dann gibt es wirklich Leute, die da schon ihre Gründungsideen skizzieren und dann, jetzt haben wir so die ersten, die dann, von dem wusste ich, dass sie da sowas geschrieben haben, die jetzt in die Förderung, also in die Förderung beantragen. Also wo man merkt, die hängen an ihren Ideen und die wollen die auch verwirklichen. Und die sehen natürlich jetzt auch die Chancen, die sich ergeben, allein schon durch die, auch wieder so ein gefürchtetes Buzzword, durch die Digitalisierung, dass da vieles im Umbruch ist und dass da natürlich viele Räume auch für Ideen sind, sage ich mal. Oder auch, dass jetzt von unserer Seite, von der Hochschule, aber auch von vielen Unternehmen aus der Region, die jetzt, weiß Gott, als Maschinenbauer nicht unbedingt an den Ruf haben, einfach ohne dass sie jetzt was dafür können, dass sie jetzt mords innovativ wären, wo sie so sind. Aber dass von denen halt dann auch das nach außen transportiert wird, ja Leute, wir sind interessiert an euren Ideen, wir wollen, dass ihr eure Ideen verwirkt, wir wollen, dass ihr eure Ideen da einbringt. Und dass das natürlich viele Leute dann schon auch ein bisschen ermutigt.
Das klingt ein bisschen nach die Theorie für die Praxis. Also wenn die schon ihre Masterarbeit dann irgendwie in die Richtung schreiben, dass sie gründen. Ich habe tatsächlich auch einen Studenten, mit dem habe ich das Business Canvas, also ich mache Sozialmanagement, da bin ich Dozentin an der Uni. Und das war auch ganz spannend. Also der hat sein Business Canvas dann für seine Idee und seine Vision auch aufgebaut. Und da habe ich auch gemerkt, wie viel Leidenschaft da dahinter ist. Wenn man jetzt aber ein bisschen an die Stolpersteine beim Gründen denkt, hast du da ein, zwei, wo du sagst, okay, also das sind definitiv Stolpersteine, auf die darf man achten, wenn man gründet?
Also der erste Stolperstein, den ich bei relativ vielen feststelle, ist, die reden dann natürlich zwar im Team vielleicht drüber, über ihre Idee, aber sie haben erstmal Riesenscheu, nach außen zu gehen. Also außerhalb von diesen geschützten Räumen mit Leuten zu reden, weil sie, ich weiß nicht, woher das kommt, dass das in den Köpfen noch immer so drin ist, ja, da könnte mir ja jemand die Idee klauen. Oder quasi, vielleicht ist es dann auch nur so ein Vorwand, weil man denkt, naja, vielleicht kriege ich dann von außen auch eine auf die Schnauze. Dass einer sagt, die Idee ist total blöd und macht es bloß nicht. Also das ist was, was wir den Leuten versuchen, auch immer zu sagen, Leute, redet mit. Ich sage immer, die Ideen müssen an die frische Luft, weil ihr braucht ja das Feedback von unterschiedlichen Leuten. Das müsst ihr natürlich auch einordnen können. Also wenn es nicht, wenn ihr jetzt eure 95-jährige Oma fragt, ob diese digitale App was taugt, die sagt, nö, dann ist es vielleicht nicht unbedingt der Tod dieser Idee. Aber sozusagen, ihr müsst euch Feedback holen, damit das Ganze weiter sich bei euch auch im Kopf weiterentwickelt, weil es nützt euch nichts, wenn ihr 3 Jahre im stillen Kämmerlein irgendwas entwickelt und mords viel Zeit reinsteckt Und dann tretet ihr damit an die Öffentlichkeit und investiert vielleicht nochmal Geld, weil ihr es ja verkaufen wollt. Und dann stellt sich raus, nö, interessiert eigentlich keinen.
Ja.
Dann ist da enorm viel Geld und Lebenszeit halt weg. Aber wie gesagt, das ist sowas, was die Leute, ich glaube, das ist einfach in der menschlichen Natur, dass man da so eine gewisse Scheu hat. Oder dass recht wenige dann erstmal über den Marktplatz laufen und irgendwie für ihre Idee trommeln. Gerade wenn sie halt noch nicht vielleicht ausgereift ist oder man selber auch noch nicht ausgereift ist. Der nächste Punkt wäre sicherlich das Rechtliche, dass viele sagen, habe ich keine Ahnung, gerade wenn man jetzt, sage ich mal, das auch im Studium nicht mitkriegt oder rein schon das Thema Patente, da können wir inzwischen schon als Hochschule ein bisschen draufhelfen. Aber natürlich ist es jetzt ein Prozess, den macht man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sehr gerne, dass man sich mit so rechtlichen Sachen beschäftigen, weil die sind anstrengend, die sind schwierig zu durchschauen oftmals und haben auch die Tendenz, man meint, man kümmert sich um ein Problem und am Schluss hat man das gelöst, aber fünf andere am Hals. Das ist natürlich was, wo die Leute sagen, gibt es da nicht jemanden, der das für mich machen könnte? Und der letzte Punkt ist natürlich auch, wie finanziere ich es dann am Ende? Das machen viele, meinen quasi, das kommt quasi gleich als erstes, aber eigentlich müssen sie natürlich die ersten zwei Sachen gelöst haben, weil ansonsten, wenn ich keine Firma gegründet habe, dann kann ich ja nichts verkaufen, blöd gesprochen. Und wenn meine Idee nicht ausgereift ist oder quasi klar ist, dass sie zumindest bei der Zielgruppe funktioniert, dann wird die wahrscheinlich auch nichts kaufen. Aber dass man dann auch sich überlegt, also auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein, wo ziehe ich die Kohle her? Also sage ich, viele sagen, na ja, vielleicht so ein Investor oder irgend so ein Venture Capital, aber wo man halt sagt, na ja, aber da müsst ihr euch auch die Leute suchen, die dann passen, die dann nicht irgendwie, keine Ahnung, ihre Rente da reinstecken und panisch reagieren, wenn irgendwie die Idee nicht sofort raketenartig startet und dann irgendwie sich einmischen und euer Geschäftsmodell an die Wand fahren. Das ist jetzt der Worst Case, aber auch, dass die Leute dann zum Beispiel auch sich um sowas wie Vertrieb kümmern. Also das habe ich auch öfter mitbekommen in so Kursen, dass es hieß, ja, was wollt ihr denn von uns? Ja, mich würde schon der Bereich Marketing, Vertrieb interessieren, weil eigentlich habe ich überhaupt keine Lust, das zu machen, aber ich weiß, ich muss es machen, weil natürlich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen in der menschlichen Natur, man hat natürlich da auch ein bisschen Scheu, so die legendäre Kaltakquise zu machen und denkt sich, boah, Mist, da muss ich jetzt Leute anrufen und wollen die das wirklich? Und dann kriege ich von 10 Leuten sagen, nein, nö, kein Bock oder reagieren nicht. Und das ist natürlich, sage ich mal, nicht mental vergnüglich. Aber das ist natürlich dann auch für viele so ein Stolperstein, wo man vielleicht sagt, okay, dann sagen wir manchmal, ja, okay, dann holt euch vielleicht jemanden ins Team, der so drauf ist, dass er sagt, nö. Also da kann ich sagen, aus meiner Startup-Erfahrung, wir hatten im Support jemanden, die hat da nichts gekonnt, also gekannt. Also die ist zu uns ins Büro gekommen und hat gesagt, ah ja, jetzt hat mich gerade wieder jemand wüst beschimpft. Ich hole mir jetzt einen Kaffee und dann telefoniere ich weiter. Also das war der total wurscht, wenn da irgendjemand sie da traktiert hat oder ja, so nicht so wollte. Solche Leute kann man sich ja auch ins Team holen, sage ich mal. Wenn man jetzt selber sagt, Gott, ich würde das jetzt, wie wahrscheinlich die meisten von uns, jetzt nicht gerade so einfach wegstecken, wenn jetzt jemand 10 Minuten am Telefon beschimpft.
Ja, was du da ansprichst, muss ich sagen, da sind schon auch ein paar Kompetenzen dabei, die ich bei Führungskräften wichtig finde. Also das ist einmal, ich sag mal, so eine gewisse Hartnäckigkeit auch, dann sowas wie eine Struktur und gleichzeitig die Vision im Blick zu haben, ne? Also dass man einfach weiß, wo will man hin. Was ich auch noch spannend fand, was du gesagt hast, das war das Delegieren von Aufgaben. Also ich kann mir vorstellen, dass halt die Leute, wenn sie dann sehr überzeugt sind von der Idee, ich glaube, sonst würden sie nicht gründen, dass sie da sehr an dieser Idee hängen und möglicherweise alles selber machen wollen. Insbesondere dann, wenn sie Angst haben, jemand könnte diese Idee klauen. Liege ich da richtig oder?
Ja, also wir haben ja bei uns auch die Veranstaltung immer, ich bin gerne Chefin, da warst ja du auch mit dabei. Und wir hatten da auch schon mehrere, ich nenne es mal relativ junge Gründerinnen, die sage ich mal, da auch in das reinwachsen mussten. Und das fand ich sehr interessant, dass von allen von denen kam immer der Tipp an zukünftige Gründerinnen, macht nicht alles selber. Also, oder quasi legt diese Attitüde bei Zeiten ab, weil ansonsten macht ihr euch selber kaputt. Und ihr macht auch natürlich eure Firma kaputt, weil die Leute das natürlich auch nicht mögen, wenn der Chef oder in dem Fall die Chefin ständig hinter einem steckt oder quasi einem das Gefühl gibt, es wird alles nochmal nachkontrolliert und vielleicht nochmal umgehauen, weil es dann doch nicht hundertprozentig dem entspricht, was die Chefin möchte. Also die haben dann einer gesagt, man muss sich halt an ein tolles Team zusammenstellen oder sozusagen sich ein tolles Team heranziehen und man sagt, okay, auf die kann ich mich verlassen. Und dann ist natürlich auch, sage ich mal, das eigene Leben deutlich angenehmer, beziehungsweise man riskiert dann natürlich auch nicht, dass man dann selber eben ausbrennt.
Ja, absolut. Was wir da jetzt so ansprechen, also wenn man jetzt neu gründet, braucht man möglicherweise einen Unternehmergeist dafür. Darüber soll es ja heute auch gehen. Es sind jetzt tatsächlich schon echt viele Parallelen gewesen zu Führungskompetenzen, auch wenn jemand eine Führungsposition bekommt, sage ich mal, die es vorher schon gab. Aber was ist ein Unternehmergeist für dich und was könnte das mit den Gründern und Gründerinnen zu tun haben?
Also Gründergeist an sich ist natürlich, ich habe es vorher vor dem Podcast mal versucht zu schauen, ob es irgendwas im Duden gibt. Es gibt nichts dazu. Das heißt, das ist natürlich in der Hinsicht ein sehr interessanter Begriff. Wenn er nicht fest definiert ist, zeigt ja auch die Offenheit dieses Begriffs aus meiner Sicht, dass quasi jeder oder dass es eine recht individuelle Geschichte ist. Weil natürlich, sage ich mal, aus meiner Sicht Gründergeist vereint viele Eigenschaften, das haben wir jetzt ja schon ein bisschen so rausbekommen, so eine gewisse Kreativität, dass ich überhaupt mal auf eine Idee komme, dann eine gewisse Hartnäckigkeit, aber eben dann auch, dass ich relativ schnell weiß, okay, ich muss mir da halt Leute für meine Idee auch so begeistern, dass sie da auch mitziehen und ich eben quasi nicht in die Verlegenheit komme, alles zu machen. Aber ich denke, es ist tatsächlich auch, jeder hat da so seinen eigenen Gründergeist, weil so werde ich so die Leute, die zu mir kommen und gründen wollen, sie, das ist schon auch von den Individuen her komplett unterschiedlich. Da haben wir, keine Ahnung, ein Team, das besteht aus zwei Studentinnen, die beide schon Kinder haben und quasi da jetzt trotzdem, weil es ist ja trotzdem dann sehr, sehr eingeschränkte Zeitflexibilität, die haben, die dann sagen, ich möchte aber da meine Idee durchziehen. Das geht dann von irgendwelchen Alumni, die sagen, ah ja, ich habe ja im Studium, habe ich schon ein bisschen was gemacht und habe mir da in Berlin irgendwie schon was ranzogen. Jetzt komme ich halt zurück in die Heimat und möchte da das irgendwie weiterführen. Über tatsächlich auch Professoren, die sagen, boah, jetzt mir taugt da irgendein Projekt von Studenten, da mische ich jetzt einfach mal mit und schaue, was rauskommt. Also das ist komplett unterschiedlicher Gründergeist, würde ich sagen. Aber eben tatsächlich so finde ich die Grundeigenschaft erstmal, dass man sich traut, überhaupt da mal das Ganze anzugehen und dass man dann aber auch, sage ich mal, nicht einfach so losrennt und sagt, naja, so ungefähr probieren wir es halt mal und schauen wir mal, dann sehen wir schon. Sondern dass ich natürlich auch eine gewisse Strukturiertheit dahinter bringe. Dass ich schon sage, auch für mich ist das Teil dieses, ich will diese Idee durchsetzen, dass ich mir auch Gedanken um das Wie und um das Warum auch mache.
Ja.
Und dass ich natürlich dann auch sage, okay, welche Werte stecken für mich dann hinter dieser Idee und dann hinter dem zukünftigen Startup.
Spannend. Wenn sich jetzt Gründer und Gründerinnen diesen Spirit bewusst machen würden, ja, was sagst du, was könnte denn dieser Gründer oder dieser UnternehmerInnengeist denen bringen, wenn sie denen sich ein bisschen bewusster machen?
Also ich denke aus meiner Sicht, wenn sie sich das bewusst machen, dann kriegen sie eben das mit, wo sind da meine Stärken und Schwächen? Also wo habe ich jetzt die Spitzen für diesen Gründergeist und wo habe ich sie halt auch nicht? Weil ich meine, das habe ich mal in einem Persönlichkeitsseminar gelernt, da hat er gesagt, also wenn wir alles ja könnten, dann wären wir ja gar nicht mehr menschlich. Weil zum Menschlichen gehört halt dazu, dass ich nicht alles kann und auch meine Schwächen habe. Und das müssen sich natürlich auch Gründerinnen und Gründer bewusst machen. Oftmals sind es ja genau die Macher und ich tue und ja, und ich muss alles können und ich muss alles wissen. Muss man eben auch als Gründerin oder Gründerin nicht, sondern dann hole ich mir halt eben die Leute dazu, die dann meine Schwächen ausgleichen oder wenn ich jetzt sage, für meinen Unternehmenswert ist folgende Eigenschaft wichtig, was weiß ich, eben Hartleibigkeit am Telefon zum Beispiel. Also da hatten wir auch eine Gründung, die machen so Energieberatung und rufen da eiskalt an. Also wenn der mich anruft, dann kommt jedes Mal die Spam-Meldung von meinem smarten Telefon. Aber der braucht dann natürlich, der weiß das und der sucht sich dann halt auch die Leute, die sagen, okay, ja, ich habe kein Problem damit, irgendwelche Leute eiskalt anzurufen. Aber das muss man sich natürlich auch bewusst machen, dass ich mir da nicht Leute hole, die dann beim zweiten Mal, wenn da keiner rangeht, zusammenbrechen. Weil dann tue ich den Leuten keinen Gefallen und mir selber oder meiner Gründung ja dann auch nicht. Also das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, dass ich mir das extremst bewusst mache, wo liegen meine eigenen Stärken, wo liegen meine eigenen Schwächen und auch, was für ein Wertekorsett habe ich denn dahinter, weil das ist was man, ich nenne es mal, sagt instinktiv, meistens hat man ja sowas, aber auch das brauche ich, muss ich wissen, um mir dann auch die anderen Leute ranzuholen, weil wenn die nicht die gleichen Werte teilen, dann knatscht es natürlich auch sehr schnell in der Firma. Das kenne ich auch von einem Startup aus Regensburg. Die sagen, sie legen enormen Wert darauf, ihre Bewerberinnen und Bewerber zu testen auf dieses Wertekorsett, weil sie sagen, sie lieber investiere ich da einen Tag mehr, dass ich mit der Person doch nochmal telefoniere oder mit denen auch nochmal so eine Feedbackrunde mache, als dass ich mir dann jemanden hole, der dann, wo man da nach 2 Wochen merkt, es passt einfach nicht. Und dann sozusagen muss ich in meinem kleinen Team, kann ich nicht sagen, ah, den schleifen wir halt irgendwie mit, sondern dann muss ich halt sagen, ja okay, dann muss man sich jetzt trennen und das ist für beide Seiten ja auch wieder total unangenehm.
Ja, der Podcast ist ja spezifisch für neue Führungskräfte. Wenn wir jetzt dieses Ganze, was wir gesagt haben, mit gelebte Werte, Team zusammenstellen, diesen Unternehmergeist-Spirit oder den Gründerspirit wirklich sich bewusst machen und leben. Was meinst du, was können sich neue Führungskräfte und vielleicht sogar die Mitarbeitenden daraus ziehen oder was können die von diesen Gründern und Gründerinnen lernen? Was meinst du?
Also ich denke primär natürlich, weil Gründer, meistens fangen die ja zu einzeln oder zu zweit, höchstens vielleicht zu dritt an, sage ich mal, dass man natürlich auch, ich sage es mal blöd gesprochen, auf sich gestellt auch sehr viel schaffen kann. Also ich brauche keine 30-Mann-Frau-Abteilung, um jetzt so ein Unternehmen hochzuziehen, sondern es geht halt auch mal zu zweit oder zu dritt für den Anfang. Und ich muss halt dann vielleicht nur wissen, selbst wenn ich es in diesen 2, 3 Leuten was nicht habe, wo hole ich mir dann halt temporär die Hilfe oder, dass ich immer ein sehr gutes Beispiel finde. Wir haben auch relativ viele, die sagen, ja, ich brauche aber dringend noch jemand, der mir irgendwas programmiert oder einen Informatiker, wie halt gefühlt, glaube ich, jedes Unternehmen oder jede Institution im Moment. Und dann gibt es bei uns einen Gründer, der hat jetzt, glaube ich, schon die 5. Gründung hochgezogen und der hat gesagt, also er kann kein Stück programmieren und er hat jetzt selber auch im Team selber, wüsste ich jetzt wenig oder niemanden, der programmiert, aber er sucht sich dann halt die Tools entsprechend, dass er diese Plattformen zumindest mal für einen Anfang hochziehen kann, dass er sagt, dann habe ich meinen Grundstock, keine Ahnung, auf so einer Vermittlungsplattform für lustigerweise Podcaster. das reicht, bis ich 1000 Kontakte habe auf dieser Plattform. Da brauche ich keinen Programmierer. Und kann trotzdem meine Idee, meine Gründung halt hochziehen.
Geht es da um den Perfektionismus, dass man den ein bisschen hinten anstellt und eher Richtung Pragmatismus geht?
Das sicherlich auch. Also, dass man da auch das Gleichgewicht schafft zwischen passt schon, sage ich mal, und zwischen und oh Gott, es muss jetzt ingenieurstechnisch 100%ig ausgereift sein. Das ist eben auch wichtig, was du sagst, den Leuten, redet mit anderen Leuten. Weil wenn deine Zielgruppe sagt, ja, das ist doch so in Ordnung, dann ist es auch für dich in Ordnung. Also, dann musst du dich nicht, wenn die sagt, es ist 90% fertig und das ist für mich in Ordnung, dann musst du jetzt nicht 3 Monate noch schauen, dass du dann 95% schaffst, sondern dann kannst du ja eigentlich schon loslegen.
Ja, einfach machen.
Quasi get things done, würde ich sagen, ja.
Wenn ich jetzt an so ein klassisches Startup denke, die Teams, die wachsen ja relativ fix. Was siehst denn du da an Risiken und aber vielleicht auch Chancen, wenn das so ist?
Also die Chance ist sicherlich, wenn ich es eben strategisch angehe, dass ich sage, man weiß eben, für was stehen wir als Firma und wen brauchen wir dann auch, dass man dann, sage ich mal, auch sehr gut organisch wachsen kann und das Ganze sozusagen nicht so schnell diesen Startup-Charakter verliert. Dass man sagt, es bilden sich Grüppchen oder Abteilungen und sowas und auf einmal stellt dann der Gründer fest, Moment mal, wer ist der Kerl eigentlich oder die Frau, die mir jetzt gerade über den Weg gelaufen ist? Habe ich die eingestellt? Okay, weil man einfach so schnell gewachsen ist. Hat eben natürlich das Risiko, wenn man jetzt sagt, ich will ganz schnell wachsen und Hauptsache sozusagen, wir können jetzt irgendeine Zahl knacken, dann kann es natürlich auch passieren, dass das Ganze sehr schnell, dass man, sage ich mal, die Nachteile beider Welten hat. Man ist quasi noch so organisiert wie ein Start-up, das aber eigentlich dann komplett bei größeren Firmen kannst du halt einfach das nicht mehr wie so ein 5-Personen-Betrieb managen und hast aber gleichzeitig die Behäbigkeit und Unflexibilität von einer etablierten Firma. Also da muss man da natürlich auch aufpassen, dass man da, oder am besten noch die ich nenne es dann immer so die Kleinkönigtume von so etablierten Firmen, wo dann irgendwelche Abteilungsleiter sagen, also hier ist mein Königreich und so ungefähr, wer da versucht reinzukommen, der braucht erstmal meine Erlaubnis. Also solche Attitüden, die einfach nur menschlich sind, die sich dann halt ausbilden, wenn man halt anarchisch wächst, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Also das könnte natürlich dann auch der Nachteil sein.
Mhm. Das heißt, wenn die große Teams dann auf einmal haben, die schnell wachsen, geht es ja definitiv auch um Führung. Welche Stolpersteine siehst denn du da? Also ein paar hast du schon genannt, ne, mit dem mein Bereich und oder wer ist denn der Typ da auf dem Flur, habe ich den eingestellt. Aber gibt es da noch ein paar andere Stolpersteine, wo du sagst, da dürfen Gründer und Gründerinnen drauf achten, wenn sie eben schnell wachsen und dann auf einmal ein Team verantworten?
Also auch führen ist ja was man lernen muss, sage ich mal. Das ist sozusagen auch was, glaube ich, viele dann auch erstmal nicht auf dem Schirm haben, weil so, wenn ich jetzt zu dritt gründe, dann suche ich mir ja meistens, das sind meistens die Studienkumpels oder irgendwelche Leute, die ich schon länger kenne. Und da ist ja sozusagen, da wird schon auch geführt, aber es ist den Leuten ja nicht als solches bewusst. Mhm. Wenn man sagt, du machst das, ja, okay, man redet halt so wie, keine Ahnung, wie wenn man abends beim Bier zusammenhockt und macht das, schaftelt das halt im Endeffekt aus und es ist dann, wie gesagt, Führung, aber es empfindet ja keiner so. Mhm. Wie es dann eben ist, wenn jetzt auf einmal jemand Aufträge erteilen muss, der halt nicht in diese In-Group drin ist, das haben dann viele nicht auf dem Schirm und da muss ich mir dann tatsächlich eben auch bewusst machen, was bin ich für ein Führungstyp? Bin ich jetzt derjenige oder diejenige, die sagt, ja, ich möchte eher lange alleine lassen und mir ist quasi wurscht, was die Leute machen, solange das Ergebnis stimmt. Oder bin ich jemand, der dann sagt, nee, ich will da schon wissen, was los ist und im Zweifelsfall dann auch unterstützen können. Also das muss ich mir ja auch bewusst machen, weil wenn ich jetzt sage, ja, ich habe gehört, so in Startups, da führt man dann ja eher mit langer Leine und quasi, ja, wir so ungefähr führt man ja eigentlich, also, oder quasi, ich weiß immer, es ist der Tod, von solchen Teams, das heißt, ja, wir haben ja keine Hierarchien und wir duzen uns ja alle und wir sind ja alle befreundet und so ungefähr gefühlt wird ja bei uns nicht. Und dann weiß ich, das ist im Endeffekt schon der Tod von einem Team, weil natürlich, wie gesagt, geführt wird jeder von uns, immer überall. Mhm. Wenn ich mir das nicht bewusst mache, dann endet das in dem Ding, dass die Leute sagen, ja, Moment, wir sind doch hier alle Kumpels und Freunde, aber wieso flammt der mich jetzt gerade an, weil irgendwie das Ergebnis nicht stimmt? Hm. Ja, hat er vorher mit mir nicht kommuniziert. Also dann geht's jetzt da halt auch ein bisschen durcheinander. Das heißt, ich muss für mich selber halt definieren, okay, wie will ich führen? Wie kann ich auch führen? Da, wie gesagt, wenn das nicht verknusen kann, okay, ich höre da 2 Monate von den Leuten nicht und hoffentlich stimmt das irgendwie das Ergebnis, dann kann ich so halt nicht führen, weil dann mache ich mich selber kaputt und irgendwann halte ich sowieso nicht aus und grab bei den Leuten nach und dann regen die sich auf, so, Moment, du hast doch gesagt, du willst erst in 2 Monaten von uns hören. Was ist das jetzt wieder? Und dass ich eben das auch nach außen kommuniziere, dass die Leute dann auch wissen, okay, woran bin ich bei dieser Führungskraft? Weil dann können die ja, oder sagen wir auch von Anfang an, da bin ich wieder bei dem Startup, dass sich sehr viel Gedanken macht um die Leute, die sie einstellen. Die machen teilweise dann, also sie reden da recht unverblümt mit den Leuten. Und was ich im ersten Moment gedacht habe, was ist denn mit euch falsch? Also so würde ich ja nie mit Leuten reden. Aber es macht natürlich in der Hinsicht Sinn, dass ich sage, naja, so reden die halt dann auch mit ihren Leuten im Team. Das ist da nie böse, von ihren Seite nie böse gemeint. Aber wenn da jemand sozusagen das nicht verkraften kann, diese Art zu führen, dann braucht man den ja auch nicht einstellen, weil man tut ja dann den Mitarbeitenden auch keinen Gefallen. Aber das tut, glaube ich, tun sich auch viele schwer, weil sie viele auch nicht bewusst sind, wie sie führen oder wie sie führen wollen auch.
Mhm. Ja. Was du da ansprichst, ich habe gerade ein Unternehmen, also ein Startup tatsächlich im Kopf, das relativ schnell gewachsen ist. Die haben jetzt, glaube ich, über 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, also recht ordentlich. Und was da passiert ist, dass das Gründerteam, dass die immer noch irgendwie von 7 bis 10 Uhr abends da in ihrem Büro sitzen und da rumwursteln und dass die Aufgaben auch nicht klar verteilt sind. Also das sind 3. Und da gibt es auch sowas wie was du ansprichst, wie suche ich mir meine Mitarbeiter eigentlich aus? Wen brauche ich denn eigentlich? Dieser Startup-Spirit, der wird hochgehalten, also dieses, wir sind cool und wir sind innovativ und gleichzeitig eben ist dann so fast, ja, konservativ, ich schaue meinen Leuten auf die Finger, weil die Leute, wenn sie gründen, haben ja eine Idee, die sie cool finden, also dieses fachliche, also Fachthemen und Führungsthemen da auseinander zu dröseln, auch wenn ich dir jetzt zuhöre, ist echt auch eine Herausforderung. Gibt es denn von deiner Seite aus einen Impuls für Gründer und Gründerinnen, wenn sie oder für Startups, wenn sie denn so schnell wachsen, wie sie diese Führung für sich organisieren? Du hast schon gesagt, also Führungsstil bewusst machen, überhaupt bewusst machen, dass es sowas wie Führung gibt. Gibt es da noch irgendwie was, wo du sagst, okay, das fehlt noch, das kannst du den Leuten noch mitgeben?
Wie gesagt, sehr wichtig finde ich es halt auch, das zu kommunizieren, weil dann stehe ich ja bei den Leuten auch im Wort. Beziehungsweise ich kann ja nur was kommunizieren, was wo ich selber dazu stehen im Idealfall. Also wenn ich was kommuniziere und dann handle ich nicht danach, dann merke ich relativ schnell am Feedback der Leute, dass es da auseinandergeht. Also das wäre so für mich, dass ich so eine Art Selbstverpflichtung auch mache durch die Kommunikation. Und dann tatsächlich auch das, dass man sich halt dabei auch wiederum coachen lassen kann oder helfen lassen muss. Weil, wie gesagt, man muss ja nicht alles können oder quasi von jemandem verlangt, von wirklich gesprochen von einem Anfang 20-Jährigen, dass er jetzt wieso kannst du jetzt kein 200-Mann-Team leiten, das sich jetzt über das letzte Jahr so hochgeschossen ist? Also bitte, das wäre ja total übertrieben, sage ich mal. Also das wäre schon eine Geschichte, die enorm wichtig wäre für die Leute, dass sie sich das auch als Skill, als was ich mir auch aufbauen muss, dass ich wirklich lernen und beherrschen muss, bewusst machen, dass es nicht irgendwas ist, was ich sage, oh, wie jetzt, man hat ja im Startup-Bereich immer so seine, ich nenne es immer so die Halbgötter oder die Götter, die dann, was weiß ich, ein Steve Jobs wird da immer, hängt dann immer als Plakat im Raum aber dass man sich mal bewusst macht, okay, die haben erstens ihre eigenen Führungsstile und vielleicht muss ich dann auch sagen, vielleicht sind die auch nicht immer die idealen Anführer gewesen. Ich glaube, ein Steve Jobs war ja anscheinend, was man so ab und an mitbekommt, ein kompletter Soziopath, der sich es halt leisten konnte, weil er halt darüber hinaus absolut geniale Ideen hatte. Aber der wurde, glaube ich, ja auch zweimal aus der eigenen Firma rausgeworfen, weil ihn keiner mehr ausgehalten hat. Da muss ich mir halt dann auch überlegen, okay, selbst so ein Genie hat das irgendwie anscheinend mit der Führung auch nicht drauf gehabt. Also warum muss es ich jetzt aus dem Hemdsärmel schütteln? Dann muss ich halt sagen, okay, entweder ich hole mir Coaching oder ich hole mir eben Mentoren. Da ist wiederum die Wertefrage wichtig, dass ich sage, okay, ich hole mir Mentoren, wo ich sage, ja, die einerseits vertreten meine Werte und Mentoren, die ich sage, ja, die stehen schon da, wo ich hin will. Mit denen dann halt zu reden, weil die haben vielleicht dann, oder im Regelfall haben die das ja alles schon mitgemacht. Und dann ist es natürlich erstens mal beruhigend zu wissen, okay, ja, die wenig überraschende Erkenntnis, ja, es ging auch anderen schon so vor mir. Und natürlich die Erkenntnis, ah ja, auch das ist eben auch lösbar, das Ding. Und das ist jetzt keine Raketenwissenschaft oder irgendwas, was ich jetzt aus meinem spontanen Genius heraus immer lösen kann und muss, sondern dass es auch was ist, was sich halt bei mir entwickeln muss und vielleicht auch und auch für die Firma. Also auch so ein Führungsstil ist ja nichts starrisch und so ungefähr, wir haben jetzt hier die 10 Gebote und die gelten jetzt für die nächsten 3000 Jahre, sind die in Stein gemeißelt, sondern man kann ja sowas auch sage ich mal, kommunizieren, und wenn es nicht funktioniert oder wenn man sagt, okay, jetzt wächst die Firma weiter, dann muss man's, kann man es ja auch anpassen. Also das sind, wie gesagt, ja nichts, was wie dogmatisch ist, sage ich mal.
Ja, ich sehe da gerade auch ein paar Parallelen einfach zu, ich sag mal, regulären Unternehmen. Also der Anspruch an Evaluation beziehungsweise eine Reflexion von der Führungskraft. Auf der anderen Seite auch, ich darf Führung lernen, ich darf mir Support auch holen. Ja, was bei Startups vielleicht, wenn die so chakramäßig da drauf sind, dann so ein bisschen schwieriger ist. Und auch so diese ja, delegieren lernen, sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so aussuchen, dass sie eben auch zum Team passen, das, was du mit Werten auch beschreibst. Wenn ich jetzt an Werte denke oder besonders an gelebte Werte, kommt eigentlich für mich auch die Unternehmenskultur relativ gleich im Anschluss. Ja? Also diese gelebte Unternehmenskultur hat für mich sehr, sehr viel mit Werten zu tun.
Ja.
Wenn jetzt so ein Startup sehr schnell wächst und dann auf einmal, wie wir sagen, dieser Spirit Startup, wir sitzen zu dritt in unserer Butze und basteln an unseren Ideen, nicht mehr da ist, wann dürfen sich die Leute denn diese neue Unternehmenskultur anschauen oder ist das überhaupt eine neue Unternehmenskultur? Und was kann ich denn als Gründer und Gründerin dann machen, damit ich mich da so ein bisschen, ja, runterholen, ne? So ein bisschen Ruhe reinbringen, um mir das ganz genau anzuschauen, wie will ich denn nicht nur führen, sondern wie will ich denn meine Werte in meinem Unternehmen leben?
Also aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, gleich sich sowas von Anfang an immer auch bewusst zu machen, weil, wie gesagt, was wir unsere Erfahrung ist, die Charaktere, die gründen, sind unterschiedlich, die Themen, die gründen, sind unterschiedlich. Es ist was anderes, wenn ich jetzt sage, blöd gesprochen, ich bastle jetzt irgendeine App, wo ich sage, ich hau die halt mal in den App Store und schaue, was passiert. Oder ich gründe im Bereich Medizintechnik, wo ich sage, ich muss quasi, ich habe meine Idee und ich muss aber 2 Jahre schon mal einplanen für die ganzen Zulassungsprozesse, damit klar ist, oh, ich bringe mit meinem Produkt niemanden um. Das ist ganz was anderes als wie gesagt, so eine App. Und dann muss ich mir, denke ich, auch das erlauben zu sagen, ja, wir kleben jetzt nicht, wie gesagt, einfach nur ein Poster von Steve Jobs ins Büro und das ist jetzt unsere Unternehmenskultur, sondern dass ich eben mir von Anfang an klar mache, für was stehe ich jetzt, weil es ist ja für die Gründer, es ist mein Baby. Und wohin soll dieses Kind dann halt mal irgendwann laufen? Also auch dieses, dass hier Unternehmenswerte oder eine Unternehmenskultur wächst ja auch, entwickelt sich. Das, ich kann mal sozusagen, wenn du jetzt sagst, die Gründer, die dann quasi immer noch in ihrem Kammerl hocken und ihr 200 Leute Unternehmen da kontrollieren, das ist quasi wie wenn Eltern irgendwie ihr Kind, keine Ahnung, nie auf dem Schulweg lassen. Also ich weiß, kenne das aus meinem Freundeskreis, dass das für die Eltern immer so ein Riesendrama ist, wenn das Kind das erste Mal alleine zur Bushaltestelle läuft, weil es jetzt zur Schule geht und so, oh Gott, und jetzt muss ich das Kind wirklich loslassen und es könnte ja was passieren und keine Ahnung was. Und so ähnlich ist es, glaube ich, auch für Startups, dass die irgendwann müssen die sich damit beschäftigen, dass ihr Baby halt mal von selber läuft, sozusagen, auch wenn sie jetzt gerade nicht dahinter stehen, um es quasi am Ärmel zu halten. Aber wenn ich tatsächlich mir von Anfang an bewusst mache, ja, okay, wir sind jetzt hier das Startup sowieso, wir stehen für folgende Werte, dann glaube ich, ist das für die dann entspannter. Weil dann habe ich nicht diesen harten Cut, dass ich sage, oh, wir waren doch jetzt sonst immer die coolen Hipster mit, keine Ahnung, Kickertisch und keine Ahnung, und abends um 10 Uhr holt man sich noch eine Pizza und dann wird weitergewerkelt. Wenn das quasi unsere Unternehmenskultur alles war, dann klar ist dann irgendwann der Cut einfach gnadenlos hart. Das ist wie gesagt, wie wenn ich mein Kind oder mein Baby quasi 6 Jahre lang nicht aus dem Haus lasse und jetzt auf einmal muss es aber zur Schule. Dann klar ist das einfach das, wo ich sage, oh Gott, wie soll denn das gehen? Aber wenn ich von Anfang an sage, wir haben unsere eigenen Werte und die entwickeln sich natürlich, aber es gibt jetzt keine 180 Wendungen auf einmal, weil das wäre dann auch ein bisschen komisch. Dann ist das für die Leute nicht so, also denke ich auch nicht so schwierig zu sagen, okay, jetzt sind wir zwar kein Startup mehr im der definitorischen Sinn, weil wir haben halt 200 Leute statt 2, aber wir haben die Werte, die dahinter stecken, die sind immer noch die gleichen und wir leben das auch weiterhin vor und eben auch, deswegen ist es vielleicht dann auch für die Gründer selber oder fürs Gründerteam, das Ursprüngliche, dann auch leichter eben loszulassen und das Kind laufen zu lassen, weil ich sage, ja, die Werte stecken ja immer noch. Oder diejenigen, denen wir das übergeben, die haben wir uns ausgesucht und wir wissen, die geben das genauso weiter, wie wir das auch machen würden. Und denen vertrauen wir da auch, dass das dann eben nicht in eine komplett andere Richtung geht.
Ja, spannend. Wenn ich da mal, also weil wir über Gründergeist oder Gründerinnengeist und Unternehmergeist, Unternehmerinnengeist gesprochen haben, vielleicht ist da sogar so ein bisschen so ein Weg dabei, ne? Dieser Gründergeist am Anfang, den man hat, wenn man in seiner Werkstatt werkelt und dann eben auf einmal Unternehmen, vielleicht sogar fast mittelständisches Unternehmen mit einer gelebten Unternehmenskultur. Kann man das so zusammenfassen, dass das der Weg vom Gründergeist zum Unternehmergeist ist? Oder siehst du das?
Könnte man sagen, wie gesagt, man muss sich da natürlich auch die Entwicklungsmöglichkeiten auch, sage ich mal, gewähren. Eben, dass man zum Beispiel auch sagt, auch gewisse Werte können sich da natürlich auch ein bisschen ändern. Vielleicht so als Beispiel, ich habe für mich selber auch eine Wertetabelle mal gebaut. Und da musste ich natürlich auch erstmal schauen, ja, okay, lebe ich diese Werte und kann ich die leben? Oder ist es jetzt am Anfang, tendiert man ja auch gerne dazu, man formuliert solche Wertetabellen möglichst flauschig und möglichst nett, bis man dann halt merkt, ja, das irgendwie passt das ja gar nicht zusammen, sondern auch als etabliertes Unternehmen kann ich es mir ja theoretisch auch leisten, dass ich sage, ich formuliere meine Werte auch mal abgrenzend. Dass ich nicht nur sage, okay, wohin wollen wir laufen, sondern dass man auch sagt, wohin wollen wir denn nicht laufen? Oder auch, welche Art von Kundschaft verträgt sich halt nicht mit unseren Werten? Auch wenn die mit den Geldscheinen wedeln, die nehmen wir einfach nicht.
Ja.
Also das ist tatsächlich auch was wir häufig bei so Gründungen aus dem Medienbereich merken, dass die sagen uns immer, ja, ich weiß ja nicht, welchen Preis ich verlangen soll, welche Kundschaft kann ich da welche ablehnen? Wenn die da das Verhandeln anfangen, ist das denn dann gut oder schlecht? Und da hatte ich auch in der Diskussion, da hat eine, die macht das seit 20 Jahren, die hat dann gesagt, also bitte, wenn jemand versucht schon euren Preis zu drücken, im ersten Kontakt, fragt euch doch mal, wollt ihr solche Kunden wirklich haben? Weil ihre Erfahrung war, damit fängt das ja erst an, weil das sind, hat sie gesagt, das sind dann die Kunden, die dann ständig versuchen, irgendwas rauszuhandeln, mit denen du nur Scherereien hast, und die dann immer noch versuchen, am Schluss noch den Preis zu drücken. Und wo man dann sagt, okay, brauche ich diese Art von Kundschaft dann. Und da muss ich mir tatsächlich, wie gesagt, im Medienbereich ist es vielleicht dann schon eher die individuellen Werte, wo ich sage, nehme ich die jetzt als Freelancer oder als Selbstständiger, aber auch als Unternehmen kann man das ja auch machen, dass ich sage, als etabliertes Unternehmen kann ich es mir noch eher auch noch leisten, weil dann habe ich ja schon einen Kundenstamm, der zu mir hält. Dass ich dann aber auch sage, nehmen dann halt auch gewisse Leute nicht. Ja. Also das hat dann auch ein bisschen mit eigenem Selbstbewusstsein auch zu tun, sage ich mal. Dass ich dann auch sage, als etabliertes Unternehmen, als Startup muss ich erstmal schauen, wer möchte mich überhaupt, wer mag mich überhaupt, wer mag mich so sehr, dass er mir dafür sogar noch Geld gibt. Das weiß ich ja am Anfang nicht hundertprozentig. Aber als etabliertes Unternehmen habe ich ja, wie gesagt, dann, da weiß ich es ja auch.
Ja.
Und dieses Wissen kann ich dann natürlich auch nutzen, um meine Werte auch nochmal anders zu leben oder anders zu formulieren.
Ja. Wenn wir uns jetzt mal ein bisschen nach oben beamen, was da für die neuen Führungskräfte auch dabei war. Also Unternehmergeist oder Gründergeist kann helfen, indem ich, mich auch nach oben beamen kann. Und alles, was wir jetzt besprochen haben, mir einfach mal bewusst machen. Ne? Also was sind meine gelebten Werte? Was wir gerade besprochen haben, hat ja viel mit Abgrenzung auch zu tun. Also dieses Nein sagen können und auch das Selbstbewusstsein zu haben. Okay, also das ist nicht mein Kunde, das ist nicht meine Zielgruppe. Hier ist eine Grenze von mir oder was heißt vielleicht sogar Qualität für mich? Also da sind ja ganz viele Sachen dabei gewesen, die eben auch für neue Führungskräfte wichtig sind. Und was ich definitiv denke, ist so, dieser Unternehmergeist ist so die Kompetenz, sich nach oben zu beamen und eine gewisse Übersicht zu bekommen über das Ganze. Also nicht nur, ich bin in meinem
Ich bin in meinem Büro und habe da meine, sag mal, meine Stellenbeschreibung und führe da jetzt mein Team, ja, sondern dass ich eine gewisse Selbstverantwortung auch eben entwickeln darf, ja, um eben das Ganze so zu sehen, dass es eben nicht nur mein Baby ist, sondern dass ich das Baby eben auch großziehe und möglicherweise auch, ja, delegiere, loslasse, wie auch immer. Das war jetzt ein bisschen viel, aber ich glaube tatsächlich, dass es da extrem viele Parallelen gibt und dass da sowohl Gründerteams als auch etablierte Unternehmen wahnsinnig viel voneinander lernen können. Gibt es von deiner Seite jetzt besonders für die neuen Führungskräfte, wenn wir das Ganze so ein bisschen Revue passieren lassen, was wir so besprochen haben, noch, ja, sag mal, Tipps oder Impulse, was du denen mitgeben möchtest?
Genau, also aus meiner Sicht ist wichtig, auch als Führungskraft in großen Unternehmen, dass man sich auch diese sich Freiräume auch erhält, wo ich dann sage, da habe ich Zeit, mich zu reflektieren, mal zu schauen, passt das alles noch so, wie ich mir das vorstelle, was jetzt, wie gesagt, in so einer Startup einfacher ist, weil da habe ich ja die Übersicht mit meinen 5 Leuten vielleicht eher als jetzt in meinem Abteilung mit 200 Leuten. Aber dass ich mir dann echt nochmal überlege, ja, sind es noch die Werte, die ich da haben will, aber auch, um jetzt diesen Startup-Spirit ins Unternehmen reinzubringen, sind wir eigentlich auch noch dynamisch genug? Haben wir neue Ideen? Kommt da auch genügend Impuls von innen, von außen? Oder schwimmen wir da? Das passiert ja auch dann gerade im Tagesgeschäft bei großen Unternehmen, dass man dann einfach in diesem Tagesgeschäft untergeht und den Kopf gar nicht mehr heben kann und überlegen kann, ja, was machen wir jetzt gerade überhaupt? Oder passt das überhaupt noch so? Und dass ich mir dann auch mal überlege, ja, okay, wo kriege ich meine Impulse, wenn ich sie von innen vielleicht nicht kriege, weil alle vom Tagesgeschäft zu sind, wo hole ich mir die wiederum von außen rein? Also und nicht wieder dieses Mentoring, nicht mehr in der Hinsicht beim Startup, dass der Etablierte, der einem erzählt, so ungefähr, das passt schon und so quasi kommt man in etablierte Strukturen rein, sondern wieder das Umgekehrte, dass ich mir da vielleicht auch wiederum Mentoren, Coachings hole, die wieder sozusagen diesen kreativen Impuls, diesen Startup-Impuls dann wiederum reinbringen, dass das ganze System dann nicht auch irgendwann so kippt, dass es dann halt erstarrt, sage ich mal.
Ja, spannend.
Also das wäre dann ja eher der Bereich Entrepreneurship, dass ich
Ja.
das natürlich auch managen kann und sollte.
Ja, der frische Wind für etablierte Unternehmen oder vielleicht sogar Verwaltungen, das sind ja so die, um die ich mich da kümmere. Jetzt, bevor wir unser kleines Spiel machen, wo ich dich schon vorgewarnt habe, möchte ich doch noch mal ganz kurz euch sozusagen mit in den Fokus nehmen. Vielen Dank erstmal für die spannenden Impulse. Wer kann sich denn aber bei euch melden? Wer kommt zu euch? Und willst du vielleicht noch ein, zwei Worte sagen?
Der kurze
Ja,
Werbeblock
genau, der kurze
für
Werbeblock.
den Oberpfalz Startup Hub. Nee, also zu uns kann im Prinzip erstmal jede kommen. Also für so ein, wie gesagt, wir haben es ja vorher ganz am Anfang gesagt, wir sind im ländlichen Raum. Das heißt, wir nehmen uns die Zeit für jeden und jeden. Wir können dann einfach schauen, was ist halt möglich. Also wenn jetzt jemand sagt aus München, oh ja, ich lasse mich da mal kurz beraten. Und ich möchte aber in München weiterbleiben, dann werden wir die Person wahrscheinlich eher an die Kollegen in München verweisen irgendwann. Aber generell sind wir, wie gesagt, sowohl von den Personen als auch von den Themen her offen. Wir hören, also ich persönlich höre mir gerne immer alles an, bin da neugierig.
Ich werde eure Kontaktdaten natürlich super gerne auch in die Shownotes stellen.
Danke dafür.
Ja, sehr gerne. Ihr habt ja auch eine Veranstaltungsreihe. Ich bin gerne Chefin, wo ich auch war. Magst du kurz erzählen, was das ist und gerne auch, auf was wir uns denn dieses Jahr noch freuen können? Was gibt es denn in der nächsten Zeit bei euch so?
Also ich bin gerne Chefin, weil eben so ein Format, wo wir gesagt haben, wir wollen mal eben sowohl die bereits existierenden Gründerinnen und Chefinnen in den Vordergrund stellen, als auch die zukünftigen Gründerinnen und Chefinnen, weil es eben immer heißt, ja, Gründungen sind meistens männlich dominiert und es gibt halt zu wenig Gründerinnen, liegt halt meistens daran, dass vielen Studentinnen in dem Falle fehlt es halt an den Vorbildern oder Role Models. Und die tun sich auch schwer, sich bei diesem Thema halt zu vernetzen, weil die Gründerökosysteme, ja, hocken halt auch viele, viele Kerle rum. Ist ja an sich auch kein Verbrechen, aber natürlich gibt es da auch Themen, die die jetzt, sage ich mal, nur für Frauen relevant sind und die man halt jetzt vielleicht nicht unbedingt vor versammelter Mannschaft ansprechen will. Das heißt, wir haben versucht, mit diesem Format eben diesen geschützten Raum oder diesen Freiraum auch zu schaffen, indem wir sagen, wir lassen eben die Role Models mal auftreten, aber eben auch teilweise Gründungsteams, dass man eben auch sieht, ja, es gibt schon Gründerinnen, die sich da auf den Weg machen in unserer Region. Und das funktioniert zu dem Digitalen nicht so gut wie natürlich, wie jetzt im großen Saal, dass wir natürlich auch die Gelegenheit geben zur Vernetzung. Also wir hatten es bei der ersten Veranstaltung, da hat eine Gründerin aus Regensburg gesprochen, die war auch super vom Vortragenden her. Und dann war Schluss von der Veranstaltung und ich bin dann auch bitte raus, um das also im Gathering alles zu organisieren. Und irgendwann denke ich mir, Moment, ich sehe die überhaupt nicht. Ich habe keine, ist sie schon gegangen oder wo ist die denn? Dann suche ich sie und dann stand die immer noch im Hörsaal und wurde halt von Studentinnen belagert, die halt einfach nur sie was fragen wollten. Also das war für die dann unglaublich wichtig, mit der dann auch mal so im Zweier, also im fast privaten Kontext zu sprechen und da die Fragen loszuwerden. Und wir hatten es auch vor kurzem von einer Mitarbeiterin, die hat sich dann eine von den Referentinnen, von den Online-Referentinnen gekrallt. Und die hat gesagt, die findet das total toll, was die erzählt hat, weil die kannte das halt. Die, glaube ich, kommt aus dem Bereich Umwelttechnik, also sehr ingenieurslastig, wo gefühlt selbst in der Fakultät gibt es den Frauenbeauftragten, weil quasi zu wenig Frauen da sind. Und also einfach, weil die Masse halt fehlt, sage ich mal. Und man sich da dann halt schon allein schwer tut, dann die Leute dann hinten raus zu rekrutieren. Und sie hat gesagt, es war für sie allein schon super, mal so eine Professorin zu hören, die im Bereich Robotik und Informatik unterwegs ist und wie die halt so erzählt, die auch im Übrigen gegründet hat. Es war für die so ungefähr so richtig toll, da mal jemandem zuzuhören, weil sie sagt, das ist so für die halt mal so potenzieller Lebensweg, aber sie hatte anscheinend bis dahin halt noch niemanden gehört oder der das so durchgezogen hat. Das war für die also und so irgendwie, ja, sie kontaktiert die und sie hat mit dir schon gesprochen und also wo das für die halt, wo ich schön finde, wie du merkst, wie das die Leute dann selber auch weiterbringt.
Also ich muss sagen, offline und online ist ein Riesenunterschied, das stimmt definitiv. Gibt es in nächster Zeit ein paar Veranstaltungen noch, wo sich die Leute bei euch anmelden können?
Also wir planen gerade das Sommersemester. Wir machen jetzt auch für Ich bin gerne Chefin eigenen Workshop, wo wir mal das ganze Format nochmal überprüfen mit der Methode der Retrospektive. Weil wir da natürlich auch nicht nur die Leute dabei haben wollen, sondern die Hard-Fans, die immer dabei sind. Und sowas wollen wir natürlich auch bei unseren Veranstaltungen machen. Und da sind wir jetzt gerade eben in der Phase, wo wir einerseits das Sommersemester planen, aber uns auch überlegen, ja, okay, passen die Formate denn so überhaupt noch?
Gibt es da was, wo du sagst, das ist der Lieblingskanal von dir, also Mail oder Homepage oder?
Also für uns ist definitiv der beste Kanal ist Mail, weil ich bin ein sehr strukturierter Mensch und Mail kann ich einfach am besten strukturieren. Also insofern ist es bei uns jetzt auch nicht, oder bei mir persönlich, nicht so, dass man sagt, ach ja, ich schreibe dem eine E-Mail und muss hoffen, dass es sich vielleicht innerhalb der nächsten 4 Wochen rührt. Also ich schaue dann auch schon, dass ich den Leuten zeitig antworte. Insofern ist Mail wirklich bei mir der präferierte Kanal.
Okay, perfekt. Packe ich auch in die Shownotes. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt noch unser kleines Spiel. Ich bin ganz gespannt. Ich habe nämlich auch ein bisschen recherchiert und du hast ja sehr viele Engagements, auch was du früher so gemacht hast, total spannend. Und ich habe jetzt mir 20 Begriffe rausgesucht und du kannst dir gerne von 1 bis 20 drei Begriffe raussuchen. Und dann bin ich ganz gespannt, so kurze Frage, kurze Antwort, was du dazu erzählst.
Also dann würde ich mal die 2, die 3 und die 17 nehmen.
Die zwei. Gründerförderung.
Genau, also Gründerförderung, ich sage eher Gründungsförderung, weil wir es vorhin, ich bin gerne Chefin schon gehabt haben. Sehr viel auch Wording mit dabei. Gründungsförderung kann halt vieles sein. Also nicht nur dieses, wir beraten euch mal, sondern eben, das kann auch sein, wir vernetzen euch, wir scouten euch überhaupt erst einmal, dass ihr überhaupt mal auf den Trichter kommt. Auch mein Projekt wäre ja tatsächlich was für eine Gründung. Wir sensibilisieren euch, dass ihr sagt, ihr kriegt eben auch Input von Leuten und eben auch ganz eben wichtig, dieser Vernetzungsgedanke nochmal. Weil sozusagen, ich sage den Leuten immer, man weiß nie, wer im Publikum hockt und wer euch dann doch irgendwie entweder ganz anders weiterhelfen kann oder euch nochmal einen ganz anderen Drive gibt mit seinem Impuls. Also das verstehe ich der Gründungsförderung als ich sage es mal, sehr ganzheitlichen Ansatz.
Mhm. Super. Der zweite Begriff ist Smart City.
Genau, also auch ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil ich sehr lange auch bei der Friedrich-Ebert-Stiftung so Social-Media-Seminare gegeben habe für Kommunalpolitiker und gemerkt habe, ja, die müssen sich jetzt ja auch irgendwie mit der Digitalisierung befassen oder das schlägt bei denen halt sehr häufig auf und sie haben keine Ahnung, was sie jetzt da konkret machen sollen, weil es halt Ehrenamtler sind. Und deswegen beschäftige ich mich sehr stark damit, wie kann man jetzt so eine Stadt digital vernetzen, aber eben immer auch nutzerzentriert, also in dem Fall halt für die Bürgerinnen und Bürger machen und nicht, dass es eben in irgendwelche technischen Spielereien abgleitet, wo dann, keine Ahnung, die Daten irgendwo landen und die Leute dann natürlich entsprechend aufgeregt sind, sondern eben immer, dass es mit den Leuten vor Ort dann auch, dass die Smart City mit den Leuten vor Ort gebastelt wird.
Ja, spannendes Thema. Wäre vielleicht sogar spannend für einen extra Podcast. Also.
Gerne wieder.
Ja, und der letzte Begriff ist Ankerpunkte-Blog.
Genau, das ist so ein bisschen mein Herzensprojekt, mein Hobbyprojekt. Das ist ein Thema, ist ein Alternative History Blog, also sprich, beschäftigt sich mit den Themen, was wäre, wenn in der Geschichte. Verfolgt mich, seit ich 17 bin und irgendwann habe ich mir dann gedacht, jetzt hast du es gelernt, wie man einen Blog aufsetzt, jetzt mach halt mal. Also sind wir beim Thema wieder Get Things Done. Und seit eineinhalb Jahren schreibe ich da eben zu verschiedenen geschichtlichen Themen drauf. Da denke ich, manchmal ein guter Ausgleich zu den sonstigen eher technischen oder betriebswirtschaftlichen Themen in meinem Leben.
Ja, hast du sogar einen Doktor in Geschichte, stimmt das?
Ja.
Ist das richtig? Wow, ja. Okay.
Hat nur 8 Jahre gedauert, aber ich habe einen Doktor, ja.
Ja, lohnt sich auf jeden Fall auch mal reinzuspicken in den Blog. Alles, was du mir an Links gibst, packe ich auf jeden Fall in die Shownotes rein. Kannst mir gerne ja nochmal eine Mail schreiben, wenn dir noch was einfällt, super gerne.
Gerne.
Das letzte Wort gehört aber meinem Gast. Also gibt es noch was, was du unserem Publikum weitergeben möchtest, was wir vielleicht vergessen haben oder ja, einfach was du als persönliches Fazit hast?
Als persönliches Fazit passt, glaube ich, jetzt hier gut zu diesem Interviewformat. Redet mit Leuten, ganz einfach. Also sowohl als Gründerin, Gründer oder auch als Führungskraft, wo man ja vielleicht als Führungskraft manchmal so ein bisschen entwöhnt ist, so, oh, ich kann doch jetzt nicht mit anderen über irgendwie was reden, was vielleicht nicht so geil läuft, umso mehr, weil meistens ist man dann, trifft bei mir auch manchmal bei Veranstaltungen so zu, bei der Gründungsförderung, aber auch beim Blog, man ist manchmal halt, ist man halt so vernagelt. Man sieht halt gewisse Sachen nicht mehr und dann redet man mit einer Person und die sagt, ja, probier doch das mal. Und dann denkst du ja, hätte ich eigentlich selber drauf kommen können, weil es so einfach ist, aber bin ich halt nicht. Aber super, dass ich jetzt mit jemandem drüber geredet habe und diese Person mir halt diese berühmt-berüchtigten Low-Hanging-Fruits halt nochmal gezeigt hat.
Ja, da gehe ich absolut mit. Das bringt wahnsinnig viel, sich mit anderen zu unterhalten. Vielen, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch, lieber Bastian. Und ja, wir bleiben sowieso in Kontakt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn das Interview rauskommt und ja, wenn wir gerne weiter auch einfach in Kontakt bleiben. Ich bin ganz gespannt, wie es auch bei euch weitergeht mit dem Ich bin gerne Chefin. Schön, dass du da warst.
Gerne, ich sage auch vielen Dank für die Gelegenheit hier zu erzählen und zu sprechen.
So, das war das Interview mit Bastian Vernion und es ging darum, was denn Führungskräfte und Gründer und Gründerinnen voneinander lernen können, was eigentlich unter eine Unternehmenskultur ausmacht und was gelebte Werte denn mit mir machen, wenn ich denn als Startup sehr, sehr schnell wachse und worauf ich denn da achten muss, insbesondere natürlich auch, wenn ich auf einmal Mitarbeitende habe und die dann eben auch führen soll. Ich habe jetzt für die Führungskräfte unter euch noch eine Überraschung. Ich habe nämlich die Mindstone Leadership Akademie gegründet und in dieser Mindstone Leadership Akademie bekommst du ganz praxisorientierten Support für deine Führungsrolle und deine Führungspersönlichkeit und deine Führungspraxis natürlich. Und wenn dich das mehr interessiert, es gibt da zwei Programme. Das eine sind 4 Monate Power-Programm. Da führe ich dich 4 Monate durch verschiedene Leadership-Tools, damit du deine Führungsrolle und Führungspersönlichkeit ganz entspannt aufbauen kannst.
Und dann gibt es noch das Jahresprogramm, das ist so das all-inklusiv rundum Sorglospaket für neue Führungskräfte. Und insbesondere sind diese beiden Programme für die da, die halt wenig Support von oben bekommen, also von der eigenen Führungsriege, und trotzdem ihr Team erfolgreich, mutig und mit Leichtigkeit führen wollen. Wenn dich das interessiert, dann schreib mir doch gerne an mail@mindstone-coaching.de, und alles, was du dazu wissen musst, gibt es natürlich auch auf meiner Homepage unter www.katja-schäfer.de, aber ruf mich am besten an oder schreib mir, und dann schauen wir, ob dieses Programm denn oder eins der Programme denn gut zu dir und deinen Zielen passt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dich meldest, und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast, der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Mach's gut, bis dann. Tschüss, deine Katja.